Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Moin zusammen, willkommen zu einer neuen Episode unserer kleinen Audiokolumne. Ich bin Steffi.
Und ich bin Micha.
Das war eine wilde Woche. Brandenburg hat gewählt, die Grünvorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nuripur sind zurückgetreten, samt dem gesamten Bundesvorstand. Die Grüne Jugend hat gleich am nächsten Tag nachgezogen und die gesamte Bundesspitze hat auch hingeworfen. Die AfD hat im Thüringer Landtag bei der konstituierenden Sitzung für ein Eklat gesorgt und der Vollständigkeit halber, Österreich hat einen neuen Nationalrat gewählt. Und wie es aussieht, gibt es einen Erdrutschsieg für die FPÖ. Damit beschäftigen wir uns aber nächsten Montag. Heute geht es nochmal um die deutsche Politik. Es geht vor allen Dingen um den Osten dieses Landes, der ja eigentlich ein Erdbeben durchs ganze Land verursacht hat. Micha, was ist das Thema und über welchen Podcast sprechen wir heute?
Wir sprechen heute über Apokalypse und Filterkaffee. Und zwar um die Episode Der Grünere gibt nach vom 26. September dieses Jahres. Und diese Episode wird moderiert von Jagoda Marinic.
Genau, und eine Person, die aktuell überall in Erscheinung tritt und versucht zu erklären, was da los ist. Nein, wir meinen nicht Sarah Wagenknecht, sondern wir sprechen von dem Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Und er stammt aus Ostberlin, ist derzeit sehr gefragt. Er ist nämlich in der DDR groß geworden und gibt Einblicke in und Einschätzungen über die Motive der WählerInnen, vor allen Dingen im Osten, und schätzt das alles mit einem anderen Blick, finde ich, sehr ein, was gerade mit den Parteien los ist, was mit den Wahlergebnissen los ist und wie geht's dir damit?
Ja, der Mann hat was zu sagen, nicht nur in diesem Podcast, sondern ich glaube, wir werden noch andere Podcasts auch verlinken in den Shownotes, wo er auftritt. Also er tritt momentan wahnsinnig viel in Erscheinung, ist aber jemand, der schon viel länger sich mit dem Thema beschäftigt, der auch quasi Teil dieser Geschichte ist, ne, der also sehr jung war, ich glaube irgendwie um die 18, als die Mauer gefallen ist, und der auch mit provokanten Thesen nicht spart, nicht mit Kritik spart an den etablierten Parteien, an den Medien. Und dieser Podcast hat uns eben aufgrund der aktuellen Situation besonders angesprochen.
Genau. Vielleicht bevor wir da einen Deep Dive machen über diese Episode, wollen wir noch mal kurz ein bisschen was zu Apokalypse und Filterkaffee sagen für die Leute, die den Podcast nicht kennen.
Gerne.
Möchtest du oder soll ich?
Mach du.
Ja, also abgekürzt wird Apokalypse und Filterkaffee gerne als Apofika. Musste ich mich auch erst dran gewöhnen, aber mittlerweile geht es mir leicht von den Lippen. Und moderiert wird er meist von Bicky Meisenherz, von Micky Beisenherz oder von Markus Feldenkirchen. Beides Journalisten, respektive Moderatoren, und die haben in der Regel noch einen Gast dabei. Oder moderieren miteinander, also es ist immer mindestens ein Zweiergespräch. Micky Beisenherz hat ab und zu auch seine Partnerin, die auch Redakteurin ist bei dem Podcast, Niki Hassania, dabei. Ich finde, die sind auch ganz süß, die beiden zusammen.
Absolut.
Micky und Niki. Markus Feldenkirchen hat einmal die Woche auch noch Jasmin Embarek dabei, die auch bekannt ist als Journalistin bei der Zeit. Also es ist im Prinzip, es sind immer Journalisten in der Regel und manchmal haben sie auch einen Politiker oder Ex-Politiker drin. Einmal die Woche, und dann kommen wir jetzt schon auf unsere Episode, die wir heute besprechen, moderiert Jagoda Marinic, die unter anderem auch beim Hessischen Rundfunk ist und auch bei der Zeit schreibt, Journalistin, Kolumnistin ist. Und ihre Episode läuft immer donnerstags und variiert so ein bisschen, finde ich. Ihre Ausgaben sind immer so ein bisschen anders als die übrigen. Es ist übrigens ein tägliches Format. Der USP dieses Podcasts ist, dass es ein Nachrichtenpodcast ist. Ich glaube, morgens um 6 Uhr, ich habe ihn noch nie um 6 gehört, aber morgens um 6 Uhr, meine ich, abrufbar ist und trotzdem mit einer gewissen Leichtigkeit daherkommt, obwohl es ein Nachrichtenformat ist. Die haben auch immer einen bunten Einstieg. Erstmal erzählen irgendwas Skurriles oder sowas, bevor es um harte Kernthemen geht in der Politik, aber auch da immer tatsächlich mit einem Schmunzler, witzigen Kommentar. Also ich finde, es gibt kaum ein unterhaltsameres Nachrichtenformat. Wie siehst du das?
Absolut. Und das Schöne ist, es sorgt trotzdem für gute Laune. Also man kann das morgens anmachen, die nehmen die Weltlage ein Stück weit mit Humor auch auf. Mhm. Das heißt nicht, dass es dem Ganzen an Ernsthaftigkeit fehlt, aber es wird so ein bisschen die Schwere genommen. Der Podcast läuft ja so seit Anfang, ich glaube April 2020 und ich hätte mir im Nachhinein für mich selbst gewünscht, dass ich in der Zeit weniger das Corona-Update vom NDR gehört hätte und mehr morgens in den Tag gestartet wäre mit Apofika.
Ja, es ist auch eine Studio-Bummens-Produktion, so wie das Lederhosen-Kartell, das wir letzte Woche besprochen haben. Es gibt ganz viele verschiedene Rubriken, immer unterlegt mit lässiger Swing-Musik. Da fängt er schon eigentlich positiv an, wie die Musik losgeht. Das Intro ist sehr locker und der Podcast will auch erstmal was Lockeres, Leichtes eben vermitteln und damit.
Ich liebe sehr, und was schreibt eigentlich die Bild?
Ja.
Wenn Micky Beisenherz dann
Post Bild, von Wagner.
Den Bild-Kolumnisten, der ja auch irgendwie schon
betagt.
Wenn der das einfach nur vorliest, ja, mit so einer Stimme, die zum Niederknien ist und dann habe ich schon gute Laune und ja. Ist für mich momentan, gehört es zu einem guten Start im Tag fast schon dazu.
Das Besondere an Micky Beisenherz ist, dass er halt Leute gut nachmachen kann und parodiert und deshalb, wenn er irgendwas über Olaf Scholz, Christian Lindner oder Friedrich Merz sagt, dann versucht er auch genau den Duktus zu übernehmen und das ist halt ganz witzig. Heute sprechen wir über die Episode von Jagoda Marinic und sie hat was so sehr Seriöses. Sie hat eine sehr warme, weiche Stimme, finde ich. Und am Anfang, wenn man so in so einem Micky Beisenherz oder auch Markus Feldenkirchen neigt, auch sehr zu lustigen Momenten, finde ich. Nochmal anders als Micky Beisenherz, aber der tobt sich da auch so ein bisschen aus, finde ich, ganz anders als beim Fernsehen. Und wenn man Jagoda Marinic dann hört, wird's ernst. Sage ich mal. Oder wie siehst du das?
Es wird ernst, aber es wird nicht schwer. Sie hatte ja neulich den früheren FDP-Innenminister Gerhard Baum zu Gast. Mhm. Der ist ja auch schon wirklich hochbetagt, hat aber immer noch was zu sagen. Ich habe das gehört auf einer Dienstreise und fand es ganz wunderbar, wie sie das schafft, diesen Mann, der immer noch was zu sagen hat, der auch nicht in der Vergangenheit lebt, sondern in der Gegenwart, zu interviewen, zu befragen. Eigene Meinung mit einfließen zu lassen und es macht Spaß, ihr zuzuhören. Ja, es ist ein bisschen ein anderer Stil, aber das ist ja auch okay.
Ja, also ich finde es einfach im Gesamten etwas seriöser, eigentlich mehr Nachrichtenformat, als wenn es die Jungs machen, um das mal so salopp zu sagen. Aber gut, auch gut. Also die Baumfolge fand ich auch super, gerade als sie mit ihm über TikTok spricht. Kommen wir zu Ilko Sascha Kowalczuk. Oder nochmal zurück, weil ich finde das ganz wichtig, dass für die Leute, die den noch nicht bemerkt haben, kennen, gerade in dieser Zeit, in der wir gerade sind, ein knappes Jahr auch vor der Bundestagswahl, eine ganz wichtige Figur, die noch mehr Rampenlicht braucht. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Stimme, die ich in Kontextwahlen noch nie so wahrgenommen habe wie in diesem Jahr. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Also ich glaube, man liest schon immer wieder von ihm. Er hat ja auch kürzlich ein neues, auch sehr beachtetes Buch wieder rausgebracht. Mhm. Von daher kann man jetzt nicht sagen, dass der komplett unbeachtet wird. Aber er ist sicherlich deutlich weniger präsent, als er sein sollte. Die Erkenntnisse, die er liefert, die sind einfach nicht präsent. Weil ich finde, dass er nicht nur versucht, den Osten ein Stück weit zu erklären, sondern auch allen Beteiligten vor Augen zu führen, was hier wohl falsch läuft im Zusammenhang, warum die AfD so stark ist, wo die Gefahr aus seiner Sicht einer BSW liegt. Und man kann sich das anhören, ohne dass man jetzt irgendwie Politikwissenschaft studiert haben muss. Also ein Intellektueller, der nicht verkopft ist, der auch so eine
Absolut.
Bisschen Berliner Schnauze hat.
Aber sehr sympathisch, ja. Und sehr zugänglich dadurch, finde ich, in seiner ganzen Art.
Ja, genau. Die Stimme wie so ein bisschen so ein tapsiger Bär. Total angenehm. Normaler Mensch, der halt so ein paar Sachen dann auch von sich mal wieder erzählt und preisgibt und so ein Intellektueller zum Anfassen.
Kurze Ergänzung wollte ich noch den Buchtitel nennen, das heißt Freiheitsschock, eine andere Geschichte Ostdeutschlands von 1989 bis heute, erschienen im CH Beck Verlag. Das ist das Buch.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder mal merkt man, wer sich hier vorbereitet und wer weniger.
However, gut. Was sagt Kowalczuk über die jüngsten Wahlen? Was sagt er über die Grünen? Das ist ja auch das Thema.
Es geht im Prinzip los. Das Gespräch startet mit dem Rücktritt der grünen Parteispitze.
Genau.
Er fragt, warum die Grünen mit dem Osten fremdeln. Und Jagoda Marinic dreht es um und fragt, warum fremdelt der Osten mit den Grünen?
Mhm.
Finde ich auch mal einen guten Ansatz. Ne? Und
ja.
Und er geht dann auf das Grünen-Bashing ein, das einerseits von der AfD, andererseits von Sarah Wagenknecht betrieben wird, schon seit langem. Und auf das im Prinzip aber alle anderen Parteien auch eingestiegen sind.
Ja, gerade in diesem Wahlkampf.
Ja, und weist dann mal darauf hin, dass es eben nicht so ist, dass die Grünen seit 30 Jahren jetzt irgendwie durchregiert haben.
Mhm. Ich meine, teilweise wurden die Grünen ja auch als wirklich, Zitat, gefährlichste Partei.
Das war unser Hundhund am Schreibtisch.
Genau. Bezeichnet. Und er sagt auch zu Recht so von wegen, ne, das ist eine Partei aus der Mitte, ganz gleich, was man von der hält, aber die als gefährlich einzustufen, geht gar nicht. Ich finde es interessant, was er sagt, weil er hat eben die Perspektive, weil who are we als im Westen Geborene und Sozialisierte uns eine Meinung über, wie denkt eigentlich jemand aus Ostdeutschland und wie ist die Perspektive. Und ich finde es sehr gut, wie er erklärt, welche Probleme die Grünen und die Ossis haben.
Ja. Was ich persönlich spannend finde, wenn man sich anguckt, dass die Grünen ja relativ viele Ostdeutsche auch in Führungspositionen tatsächlich haben. Das gehört ja da schon ein Stück weit mit dazu.
Mhm.
Und was er eben erklärt, sind ja im Prinzip mehrere Thesen. Ne? Also die erste habe ich jetzt schon genannt, das Grünen-Bashing. Dann auf der anderen Seite, dass es eben kein grünes Milieu im Osten gibt, bis auf die Städte. Das finde ich auch spannend zu sehen und zu hören, weil es mir vor Augen führt, dass die Grünen eben schon irgendwo eine Basis in Westdeutschland auch auf dem Land haben. Ja, ich habe dann überlegt, sind das vielleicht so die Atomlager und Atomkraftwerkproteste,
ja,
Stadtbahn West in Frankfurt, keine Ahnung, aber solche Dinge einfach.
Baden-Württemberg einfach.
Auch das, ja, also ist einfach diesen Unterschied nochmal rauszuarbeiten, so von wegen ein Feind, der gar nicht vor Ort ist.
Ja, wenn ich da noch ergänzen darf, weil er sagt ja, es gibt drei Gründe, warum das mit den Grünen und den Ostdeutschen nicht funktioniert.
Mhm.
Den einen Grund hast du jetzt eben genannt, eben, dass es außerhalb der urbanen Zentren quasi keine grünen Milieus gibt. Dann sagt er als zweiten Grund, die Grünen sind die einzigen, die auf Herausforderungen wie zum Beispiel das Klima reagieren. Und das macht halt auch Angst, weil sie einfach sagen, Leute, wenn wir jetzt nichts ändern, gehen wir den Bach runter klimatisch und es hat wahnsinnige Folgen. Und das sind die einzigen, die das so aussprechen. Und dann sagt er, es gibt natürlich extreme handwerkliche Mängel in der Koalition,
mhm,
auch schlechte Kommunikation. Und er spricht unter anderem auch an die starke Teilung zwischen Fraktion und Parteiführung bei den Grünen, anders als bei anderen Parteien. Und das sind die Themen, die er sieht, wo Grüne und Ostdeutsche sich schwer tun, zusammenzukommen.
Kritisiert ja auch die Frage, was soll denn jetzt aus diesem Rücktritt eigentlich entstehen?
Genau.
Also er sieht da diesen Wendepunkt nicht, außer soll Habeck beim Wahlkampf helfen?
Genau.
Mir gefällt sehr gut, wie er sich im Kontext Sarah Wagenknecht positioniert. Wie geht's, mhm, dir da?
Absolut. Er kritisiert auch ganz stark die Medien, allen voran die öffentlich-rechtlichen Medien, die Sarah Wagenknecht ein großes Forum gegeben haben, wie er auch sagt. Und er sagt, es gibt eigentlich keinen wichtigeren Politiker als Sarah Wagenknecht, wenn man den Medien und ihrer Präsenz glauben darf. Zitat, die sitzt im Stundentakt in jeder Talkshow und das tut sie eigentlich auch schon relativ lang, ne? Das war ja jetzt nicht nur im Kontext, also schon weit bevor sie das Bündnis Sarah Wagenknecht gegründet hat. Also sie hat ja damit quasi ihren Fame erstmal aufgebaut, um daraus eine eigene Partei und eine Strömung zu machen, muss man ja fast sagen.
Ja, eine Partei, die in keinem ostdeutschen Bundesland über 100 Mitglieder hat, weil man gar nicht ohne weiteres Mitglied werden kann. Also der absolute Wahnsinn, wenn man sich das anguckt. Ich glaube, an der Stelle greift er tatsächlich ein bisschen kurz, aber das ist vielleicht auch
inwiefern?
Seinem Alter geschuldet. Naja, er vergisst halt komplett die sozialen Medien. Er tut so, als sei es der öffentlich-rechtliche Rundfunk alleine gewesen. Der hat mit Sicherheit dazu beigetragen, aber Wagenknecht hat auch Bücher veröffentlicht,
mhm,
und
worauf
ist auch stark
jedes
in Social
Mal aufs
Media
Neue eingeladen ist, worden ist. Zum Beispiel von Markus Lanz?
Ja, das wäre für mich überhaupt der Erste, der kritisiert werden muss, an der Stelle sie groß gemacht zu haben.
Mhm. Ne?
Aber ich finde die Analyse erstmal gut und spannend und auch, wie er dann aufzeigt, wo sie eigentlich hin will. Ne?
Ich finde auch interessant, dass er darauf beharrt und besteht, dass BSW keine demokratische Partei ist, weil sie in jedem Bundesland nur eine Handvoll Mitglieder hat, wie du es auch schon gesagt hast, und eigentlich nur eine Person das Sagen hat. Also, dass Frau Wagenknecht jetzt natürlich in Berlin zur Audienz ruft, die quasi Spitzenpolitiker der anderen Bundesländer wie Sachsen oder Thüringen, dass die da jetzt alle kommen und erstmal vorstellig werden müssen, bevor Sarah sagt, okay, ihr dürft jetzt also zu ihren eigenen LandespolitikerInnen, die dann koalieren müssten, jetzt dürft ihr mit Herrn Kretschmer sprechen, okay, ich bin fein damit, wenn ihr mit Mario Vogt sprecht, also das ist schon sehr, die ist jetzt die Regentin, ne? Obwohl sie gar nicht in den Ländern angetreten ist.
Und sie empfängt die Spitzenkandidaten, die mit ihrer Partei hätte ich fast gesagt, in Anführungszeichen, koalieren wollen, empfängt sie halt in Berlin. Also sie kommt noch nicht mal nach Dresden zu Kretschmer, sondern genau. Kretschmer muss zum Geheimtreffen nach Berlin kommen und die anderen machen es auch so. Und da sind wir dann auch schon an der Stelle, wo ich finde, dass es wirklich mehr als kritisch wird für CDU und SPD, nämlich die Aufgabe der Westbindung, die sie fordert von Landesregierungen, von zukünftigen Landesregierungen, die dafür gar keine Zuständigkeit haben, was aber einfach zeigt, wo sie hin will. In Richtung einem autoritären Staat, wo eine einzelne Figur das Sagen hat, eine komplette Abkehr der Westbindung und damit eine Abkehr der alten Bundesrepublik und zwar auch der alten Bundesrepublik nach der Wiedervereinigung mit NATO, mit EU und sich quasi Russland und China an den Hals werfen. Und das ist wirklich dramatisch an der Stelle. Und dann kommt er ja zu einer Conclusio, die ich sehr entscheidend finde und von der ich glaube, dass wir die jetzt auch vermehrt noch in den Medien zur Kenntnis nehmen werden, dass das diskutiert wird in Politik und Öffentlichkeit.
Ja, er vergleicht es vor allen Dingen mit den skandinavischen Ländern, die da schon ganz lange mit zu kämpfen haben. Und zwar sind es die Minderheitsregierungen. Für ihn ist es die einzige Lösung, weil er sagt, wenn die anderen Parteien, AfD, BSW, erstmal drin sind, dann kriegst du sie nicht mehr raus. Er sagt, es ist anstrengend, eine Minderheitsregierung zu führen, aber es ist die einzige Möglichkeit, noch demokratisch zu regieren. Und er sagt, auch da findet man Mehrheiten.
Und Bodo Ramelow hat doch, wenn ich mich richtig erinnere, so auch in Thüringen regiert.
Genau.
Das finde ich wirklich mega gut argumentiert. Auch aufzuzeigen, wie groß die Gefahr an der Stelle ist, ist wirklich klasse und hörenswert.
Und das ist ja auch schon, ich sag mal, könnte wegweisend auch sein für die Bundestagswahl. Weil das wird ja möglicherweise sehr ähnlich sich entwickeln, auch wenn vielleicht die AfD nicht derart erstarkt, aber also je nachdem, was jetzt noch kommt, aber mich würde es wundern, wenn wir ein Zweierbündnis, das sich viele wünschen, in irgendeiner Form hinkriegen würden.
Also retrospektiv könnte man vielleicht sogar sagen, es wäre besser gewesen, eine rot-grüne Minderheitsregierung zu haben, als jetzt. Die Ampel.
Ja.
Das ist, was ich mir so gedacht habe.
Die Chance hat ja Olaf Scholz noch.
Ja, das kann passieren, dass Herr Lindner ihm die Chance gibt.
Wir warten ja auf den heißen Herbst. Genau, und dann sagt er ja meteorologischer Herbst Anfang 21. Oktober oder so. Wir werden es sehen, wir werden es auch sehr bald sehen und das wäre natürlich die Möglichkeit für Olaf Scholz zu sagen, wir machen keine Neuwahlen, sondern wir ziehen das jetzt dann noch durch die Legislatur mit einer Minderheitsregierung.
Was ich noch spannend finde, ist sein Blick auf die CDU und den Osten Deutschlands. Wie hat dir die Passage gefallen?
Er sagt, die CDU hat den Osten Michael Kretschmer überlassen, also dem Ministerpräsidenten von Sachsen, weil sie sich schlichtweg nicht für den Osten interessieren. Und das ist seine Theorie. Und dass die Parteien weder Interesse noch Wissen noch Kompetenz haben über den Osten. Und selbst Scholz spricht über das andere, das Fremde, sagt Kowalczuk. Dieses Fremdeln nach all den Jahren, nach der Wiedervereinigung, dass das immer noch sehr zu spüren sei. Er sagt, einerseits kann er es verstehen, weil wenn man die Einwohnerzahl der Ostländer zusammenzählt, was hat er gesagt, das sind glaube ich so viele Einwohner wie in Bayern. Er sagt also verhältnismäßig seien es wenige Personen. Oder eben nicht, also in absoluten Zahlen sind es wenige Personen. Es ist verhältnismäßig, hat es eine Auswirkung, aber in absoluten Zahlen vielleicht nicht so. Und da sieht er ein großes Problem und das wirft er ja eigentlich allen sogenannten etablierten Parteien ja auch vor. Wie siehst du das?
Ja, das ist ja ein Stück weit schon bekannt, aber dadurch wird es natürlich nicht unrichtig. Und für mich etwas Wiederkehrendes, weil nicht nur diese von oben herab Behandlung, sondern ja nach wie vor auch viele Institutionen einfach von Westdeutschen geführt werden.
Also, wenn sie schon mal im Osten überhaupt angesiedelt sind, dann werden sie von Westdeutschen geführt, das stimmt, ja.
Mein Lieblingsbeispiel dafür ist natürlich die AfD in Thüringen mit Herrn Höcke, der auch ein Westdeutscher ist. Ja, finde ich an der Stelle immer spannend, dass das praktisch niemand auf dem Schirm hat. Also ich finde es...
Gut, Ramelow ist auch Westdeutscher, also wenn du so anfängst.
Okay, fair. Was ich noch interessant finde, ist sein Blick auf den allgemeinen Rassismus in Ost und West und die fehlende Auseinandersetzung mit der rassistischen Geschichte der Europäer, wo er eben auch sagt, dass Briten, Franzosen, Amerikaner an der Stelle massiv weiter seien als insbesondere Deutschland, sowohl im wissenschaftlichen als auch im gesellschaftlichen Diskurs. Weist dann noch auf einen anderen Punkt hin, auf die schwächer bis fehlende Zivilgesellschaft in Ostdeutschland, die im Westen deutlich stärker ausgeprägt ist.
Mhm. Du zitierst ihn jetzt und wie ist deine Meinung dazu? Die fehlende Zivilgesellschaft?
Ich glaube, dass er recht hat bei der fehlenden Zivilgesellschaft. Ja. Da kann man ja auch lange diskutieren, woher das kommt. Ich glaube, dass die Zivilgesellschaft auch im Westen bröckelt. Aus vielerlei Gründen, vielleicht auch teilweise ganz simpel, wenn ich mich selbst anschaue, dass Leute keine Zeit haben oder sich keine Zeit nehmen, um sich gesellschaftlich zu engagieren. Mhm. Und das können eben auch Vereine sein, das kann die Freiwillige Feuerwehr sein, das muss nicht zwingend eine politische Partei sein. Fehlender Austausch ist natürlich auch nochmal ein Thema. Ne?
Da würde ich gerne was Schönes zu sagen, was ich gesehen habe diese Woche im Morgenmagazin von der ARD. Mhm. Man muss ja dazu sagen, diese Woche haben wir ja auch den Tag der Deutschen Einheit, hatten auch überlegt, ob wir dazu was machen, haben uns aber aufgrund der aktuellen Ereignisse dann für was anderes entschieden. Aber im Prinzip gibt sich das ja jetzt die Hand, was du eben gesagt hast. Und da habe ich was Schönes im ARD-Morgenmagazin gesehen. Da hatten sie nämlich eine, ich vermute, Gruppe von Senioren gezeigt aus Aachen oder vorgestellt. Also im Studio war eine Aachenerin und ein Görlitzer, also quasi die westlichste Stadt
Deutschlands,
die sich mit Menschen aus der östlichsten Stadt Deutschlands getroffen hat. Und ich fand das ganz sweet, weil da saß dann so eine ältere Dame und hat gesagt, wir wollen halt Leute treffen, wir wollen die mal kennenlernen, so echte Menschen und nicht irgendwas lesen oder irgendwie eine Führung durch Görlitz machen wie Touristen, sondern wir wollen wirklich Ostdeutsche kennenlernen. Und ich weiß gar nicht genau, wie sie es organisiert haben, dass sie tatsächlich dann 20 Leute aus Görlitz akquiriert haben, die sie treffen konnten. Es muss wohl aber eine ganz tolle Erfahrung gewesen sein. Die haben sich sehr lange unterhalten. Und wenn so eine Omi dann sagt, die Nächte waren lang, finde ich das ganz touching eigentlich. Sie haben sich jetzt entschieden, es sollte eine einmalige Sache sein. Also ne, 20 Aachener treffen, 20 Görlitzer. Und sie wollen daraus jetzt regelmäßigere Treffen machen, weil sie sich einfach viel zu sagen haben.
Schade, dass es solche Formate nicht schon viel länger gibt. Beziehungsweise vielleicht hat es die auch gegeben und man hat sie dann einschlafen lassen oder sie sind eingeschlafen. Mhm. Weil diese Sprachlosigkeit zwischen Ost und West hat sicherlich den Graben vertieft. Das muss man ja leider sagen. Vielleicht machen wir einen Bogen noch in Richtung der Wahl in Österreich, weil dazu sagt er schon was, auch wenn der Podcast aufgenommen wurde vor der Wahl.
Ja.
Bisschen provokativ, ist der Österreicher tatsächlich der Einzige, der durch Erfahrung dümmer wird, im Prinzip auf die schon prognostizierten Wahlergebnisse. Also man merkt ihm das Entsetzen an, dass erstmals nach dem Krieg im deutschen Sprachraum eine rechtsextreme Partei die stärkste Fraktion stellt und den Anspruch auf die Regierung auch stellt. Und genau das, wir nehmen jetzt am Sonntagabend auf, genau das haben wir heute auch erlebt. Und da zeigt sich jetzt der Historiker selbst ratlos und entsetzt. Er versucht es so ein bisschen zu überspielen. Naja, Österreich bleibt wunderschön und das weltpolitisch hat es ja noch nie so die überragende Rolle gespielt. Mhm. Er macht aber da was auf, was wir ja schon an vielen Stellen vermeintlich erleben. Wir hatten jetzt eine kleine Pause mit der Abwahl von Trump. Er befürchtet einfach, dass wir in eine staatsautoritäre Epoche abgleiten. Mhm. Und schließt dann aber... Und vielleicht nutzen wir das auch, um hier positiv zu enden. Er zeigt ja immer, wohin es führen kann, schlimmstenfalls. Mhm. Und äußert dann aber selbst die Hoffnung, dass die Befürchtung niemals eintreten möge. Also ein bisschen atypisch für einen Wissenschaftler, wie er selbst sagt. Hat halt die Hoffnung, dass seine Thesen niemals real werden. Das hat mich dann auch wieder an den Spruch von Drosten in der Corona-Zeit erinnert mit "There's no glory in prevention". Aber vielleicht hilft's ja.
Vielleicht, also wenn ich mir die aktuellen Auszählungen in Österreich gerade live anschaue, es sind schon 75% der Stimmen ausgezählt und wir sind bei 29% für die FPÖ. Ja, fällt mir schwer, da positiv zu bleiben. Aber wir beschließen trotzdem diese Folge mit deinem Optimismus. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, wir wünschen euch noch eine wunderschöne Woche und einen schönen Tag der Deutschen Einheit und nächste Woche beschäftigen wir uns dann mit Österreich und dann machen wir einen Deep Dive. Folgt uns auf den sozialen Medien und schreibt uns.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Montag. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.